Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist Max Czollek zu Gast. Er ist Autor von Lyrik und von Streitschriften. Mit der ersten wurde er gleich sehr bekannt. Desintegriert euch, heißt sie. Seitdem gibt es noch eine weitere. Dazu kommen wir noch. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns, Max Czollek.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Autor von Streitschriften, Desintegriert euch, Gegenwartsbewältigung heißt die andere. Manchmal, muss ich sagen, auch ziemlich polemisch im Ton. Das heißt, habe ich mir gedacht, Sie zetteln eigentlich gern Streit an. Und Sie waren ja, wenn auch nicht unbedingt freiwillig, Objekt eines Streits in diesem Sommer. Was mich zu der Frage bringt, streiten Sie eigentlich gern?
Na, ich bin immer Fan von Arbeitsteilung und zwar nicht nur Arbeitsteilung im Sinne von die einen schreiben, die anderen stehen auf der Bühne, die dritten machen Politik, sondern auch Arbeitsteilung im Sinne der Formen, die ich verwende. Und ich würde sagen, in meinem privaten Leben streite ich weniger und weil ich weniger streite, muss das woanders stattfinden und dafür ist die Kunst oder in diesem Fall auch die Streitschrift eine angemessene Form.
Also privat sind Sie ganz lieb und schriftlich angriffslustig.
Das verrate ich jetzt hier nicht, aber ich glaube, es ist schon besser, wenn Leute denken, oh mein Gott, der Czollek, vor dem habe ich ein bisschen Sorge und dann treffen sie mich und merken, eigentlich bin ich viel freundlicher als gedacht.
Mhm. Der Autor Max Czollek ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Zentrales Thema seiner Arbeiten ist die reale Vielfalt der Gesellschaft. Die Idee einer Leitkultur lehnt er ab, genauso wie die Forderung nach Integration. Und Max Czollek schreibt oder spricht, so hat er selbst mal formuliert, nicht von einer neutralen Position aus, sondern als Lyriker, Berliner und Jude. War ein Zitat. Fangen wir mal beim Juden an, Herr Czollek. Im Sommer wurde ja in vielen deutschsprachigen Zeitungen darüber diskutiert und gestritten, ob sie überhaupt ein Jude sind.
Ja, darüber wurde diskutiert, ne? Ich glaube, die Position, die wir ja schon seit Jahren am Maxim Gorki Theater durchspielen und die auch am Institut für Social Justice und Radical Diversity ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen entwickle, die beschäftigt sich mit der Komplexität von Identitäten. Und ich glaube, eine der zentralen Einsichten ist, dass man auf sehr unterschiedliche Weise Bezug nehmen kann auf Identitäten, auf sowas wie Jüdischkeit, sowas wie Männlichkeit, sowas wie Deutschsein und so weiter und so fort. Und ich glaube, eine Schwierigkeit vielleicht der Debatte jetzt im Sommer war, dass die Diskussion vielfach so stattfand, als gäbe es in Bezug auf Jüdischkeit nur eine einzige gültige Definition. Und ich glaube, gerade für komplexe Systeme und auch für lebendige Gemeinschaften, wie es die jüdische ja in Deutschland glücklicherweise langsam wieder ist, kann man nicht einfach nur eine Definition anlegen, sondern gibt es sehr unterschiedliche Arten und Weisen, zu diesem Identitätsposition Jüdischkeit zu gelangen.
Ich muss da mal kurz reingrätschen, weil es ja doch auch Menschen geben soll, die die Feuilletons der deutschsprachigen Zeitung nicht so aufmerksam verfolgen. Ich glaube, die allgemeine Definition, von der fast alle mal gehört haben, auch wenn sie ansonsten nichts weiter von Judentum wissen, heißt, Jude ist, wer Kind einer jüdischen Mutter ist oder zum Judentum übergetreten ist. Sie haben keine jüdische Mutter, Sie haben auch keinen jüdischen Vater, Sie haben einen jüdischen Großvater. Und der implizite Vorwurf, der im Grunde genommen ja manchmal auch explizit erhoben worden ist, von einigen, nicht von allen, wie gesagt, es war eine Debatte, Sie hätten die Öffentlichkeit darüber getäuscht, weil Sie immer gesagt haben, ich bin Jude und dabei haben Sie gar keine jüdische Mutter. Und sind nach halachischem Recht, also nach diesem alten religiösen Recht, sind Sie gar kein Jude.
Ganz genau. Und es wäre natürlich ein Problem, hätte ich versucht, Teil einer jüdischen Gemeinde oder ein Rabbinatsstudent zu werden. Das habe ich ja nie gemacht. Wenn wir uns anschauen, auf welche Weise Jüdischkeit nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit bestimmt wird, dann ist die religiöse Bestimmung tatsächlich nur eine. Und genau hier fängt natürlich die Frage schon an, interessant zu werden. Denn mein Vater, der ist nicht jüdisch, wenn man ihn über die konservative halachische Richtung verortet, also sagt, Jude ist, wessen Mutter jüdisch ist, wenn man ihn über die reformjüdische Definition verortet, nämlich über die patrilineare Linie, dann ist er Sohn eines jüdischen Vaters und damit ich auch Sohn eines jüdischen Vaters.
Als ich diese verschiedenen Artikel gelesen habe, musste ich an ein Gespräch mit einem Bekannten denken, fortschrittlicher, sozialdemokratischer Mann, der große Schwierigkeiten mit Transfrauen hat. Der sagte sinngemäß zu mir, also wenn jetzt heute ein Mann einfach sagen kann, ich bin eine Frau, kann dann auch jeder sagen, ich bin ein Jude?
Ja, ich glaube, das ist eine Art der polemischen Zuspitzung, die so ja gar nicht funktioniert. Und ich glaube, es ergibt Sinn zu gucken, was sind denn die konkreten Voraussetzungen, dass Menschen dazu kommen, zu sagen, zum Beispiel, sie sind jüdisch. Und in meinem Fall gibt es ja einerseits eine Familiengeschichte, die sich ganz deutlich darauf bezieht. Es hat was mit der Shoah und der Abwesenheit des größten Teils meiner Familie väterlicherseits zu tun. Die einzige lebende Verwandte ist meine Tante. Das hat aber auch mit einer jüdischen Sozialisation zu tun, also 13 Jahre jüdische Schule, jüdisches Studierendenwerk und so weiter und so fort. Also es gibt ja einen Prozess, einen Weg, der dahin führt, so etwas wie Jüdischkeit zu beanspruchen oder für sich selber auch zu finden. Und das gilt auch, wenn wir uns die Geschichte anschauen, die es für Juden und Jüdinnen in Deutschland nach 1945 gegeben hat. Und zwar eben nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in Ostdeutschland. In Ostdeutschland fand jüdisches Leben eben nicht in Synagogen, sondern vor allem in Wohnzimmern statt. Und auch vor diesem Hintergrund ist das Anlegen einer rein religiösen Definition von Jüdischkeit auch das Unsichtbarmachen von jüdischen Lebensrealitäten nach 1945 in der DDR. Und wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen, dann wissen wir, das ist glaube ich auch eher allgemein bekannt, dass über 90% der Juden und Jüdinnen, die heute in Deutschland leben, in den 90er Jahren aus der Sowjetunion oder dann zerfallenden Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Und in der Sowjetunion wurde die jüdische Zugehörigkeit ebenfalls über den Vater bestimmt, weil es eine ethnische Bestimmung war, die in der Sowjetunion so nun mal vorgenommen wurde. Das heißt, wir leben in einer Gegenwart, die sich gar nicht über diese rein religiöse, halachische Bestimmung von Jüdischkeit festlegen lässt. Manche WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass über 60% der Menschen, die heute in Deutschland leben und jüdisch sind, einen jüdischen Vater und keine jüdische Mutter haben.
Man kann ja sagen, wenn das für Sie vielleicht auch ein bisschen unangenehm war, dass man da so viel über Sie diskutiert hat, immerhin haben Sie eine große Diskussion angestoßen, die ja in anderen Ländern und in anderen jüdischen Gemeinden schon viel länger geführt wird. Ich will jetzt diese ganze Feuilleton-Debatte im Einzelnen nicht nachzeichnen, aber auf ein kleines Nachspiel muss ich noch zu sprechen kommen. Sie haben dann nämlich ein paar Wochen, nachdem das hin und her diskutiert wurde, es Solidaritätsadressen noch und nöcher gab, mit Ihnen in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, ich zitiere wieder, kein einziger Journalist der beteiligten Redaktionen hat bei mir nachgefragt, ob eigentlich wahr ist, was da behauptet wird. Ich habe dieses Interview so verstanden, Sie wollten damit einen Schlusspunkt setzen unter diesen Streit, indem Sie die Position erläutert haben. Sie jetzt auch gesagt, ich bin Jude. Aber dann stürzen sich alle darauf, weil sich dann leider Kollegen gemeldet haben, die gesagt haben, ey, sorry Junge, stimmt nicht. Wir haben sehr wohl mit dir gesprochen und nachgefragt. War das ein Fehler von Ihnen, das so apodiktisch zu behaupten?
Also ehrlich gesagt, ich möchte jetzt nicht nochmal diese Kiste aufmachen. Ich habe mich dazu auf Twitter geäußert und wer das gerne nachlesen kann, kann das nachlesen. Ich glaube, interessant ist die Intimität, mit der diese Diskussion geführt wurde. Leute, die mit mir Kontakt aufnehmen, um Hintergrundinformationen zu bekommen. Leute, mit denen ich Kontakt aufnehme, um eine Richtigstellung zu schreiben. Leute, die sich erst viel später bei mir gemeldet haben, die dann alle auf diesen Satz aufspringen und sagen, halt, stopp. Wir sind doch eigentlich im Gespräch und jetzt hat der Czolek mich vergessen. Und ich glaube, das setzt so eine bestimmte Linie dieser Diskussion fort, die mich beschäftigt und die mich auch analytisch, vielleicht auch als Autor von Streitschriften interessiert, nämlich was genau die Leute an dieser Diskussion so sehr interessiert, dass sie ja mehrheitlich in nichtjüdischen Medien geführt wird und innerhalb von nicht mal einem Monat über 50 Artikel zu diesem Thema erscheinen. Ich glaube, das wäre in Bezug auf andere Themen so nicht. Und es ist zumindest interessant,
auch das würde ich jetzt mal bestreiten. Ich denke zum Beispiel bei einer Debatte um Achille Mbembe, was da los war in den Feuilletons, können noch andere Beispiele nennen. Aber ich bin jetzt ja bei dem Punkt, ich wollte eigentlich nur, es wäre jetzt komisch, wenn ich es nicht erwähnen würde. Also diese Formulierung, kein einziger Journalist der beteiligten Redaktion hat bei mir nachgefragt und Dennis Yücel wie auch Jana Hensel haben lange Artikel in der Welt und in der Zeit darüber geschrieben, dass sie sehr wohl mit ihnen gesprochen haben. Also auch wer Streitschriften schreibt oder strittige Interviews gibt, muss vielleicht auch seine Worte wägen, oder?
Das stimmt. Ich verstehe auch, dass dieser Satz in seiner Zuspitzung zu unterschiedlichen Interpretationen einlädt. Dennis Yücel hat sich bei mir nach dem offenen Brief gemeldet. Das war nicht der Zeitraum, über den ich sprach im Interview. Und Jana Hensel hatte mich um ein Hintergrundgespräch gebeten, dass es nicht die Möglichkeit einer Richtigstellung. Und ich glaube, der Text von Jana Hensel hat es auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass es da nicht um eine Richtigstellung gegangen wäre.
Der Autor Max Czollek ist Berliner, wurde 1987 in Ost-Berlin geboren, wie ich gerade kurz vor diesem Gespräch erfahren habe, in der Charité. Der Vater war Liedermacher, der Großvater Verleger. Was Mutter und Großmutter damals getan haben zu DDR-Zeiten, das weiß ich gar nicht, Herr Czollek. Was denn?
Meine Mutter ist Journalistin, hat in Leipzig Journalistik studiert und hat in der DDR gleichzeitig ein Kind bekommen, mich, und als Journalistin gearbeitet. Und meine Großmutter, da gibt es ja mindestens zwei. Die eine war Autorin und Wissenschaftlerin, hat geforscht über den Holocaust, vor allem im Baltikum. Und die andere Seite war größtenteils zu Hause, weil der Vater arbeiten gegangen ist. Eine ungewöhnliche Konstellation in der DDR, aber so war es.
Na, wenn ich das so höre, Verleger, Forscherin, Journalistin, dann habe ich so ein Bild vor mir, sind so aufgewachsen in so einer Berliner Altbauwohnung, überall Bücher, da wo noch keine Bücher an der Wand stehen, hängen Bilder, irgendwo liegt eine Gitarre rum und immerzu kommen Freunde vorbei, Diskussion, Zigarettenqualm, Bier, Wein, war das so?
Also ich bin ja 1987 geboren, das heißt, so viel habe ich von dieser DDR-Realität nicht mehr mitbekommen. Das waren dann eher die frühen 90er Jahre. Man muss, glaube ich, sagen, dass ich keinen meiner Großeltern noch kennengelernt habe. Das heißt, ich komme aus einer Familie, in der sind die ältesten direkten Verwandten Tanten. Mein Vater ist verstorben, da war ich 12, das heißt, auch der lebt nicht mehr. Ich habe eine extrem kleine Familie auf beiden Seiten. Und diese Linie der Jüdischkeit ist so dünn geworden, dass sie sich tatsächlich nur noch über meine Tante als lebendige Verbindung herstellen lässt. Und ich glaube, das ist wichtig vielleicht als Hintergrund noch, als auch Zusatz zu dem Gespräch davor, zu dem Teil, dass für mich dieses Verbinden mit dieser Familiengeschichte über die Kunst, über das Schreiben eine Möglichkeit ist, Kontakt aufzunehmen mit meinen Toten und natürlich Ausdruck einer unter anderem auch jüdischen Realität in Deutschland, dass eben nur noch ganz wenige Menschen lebendig sind und ganz viele Menschen hätten lebendig sein können.
Ihr Großvater war Widerstandskämpfer auch, Kommunist, Jude und dann in der DDR 20 Jahre lang Leiter des Verlags Volk und Welt. Und ich habe auch gedacht, wenn man so ihre Bücher liest, das wurde mir dann auch irgendwann klar, dass sie ihn gar nicht mehr haben kennenlernen können. Der starb 15 Jahre vor ihrer Geburt, aber er scheint sie sehr stark geprägt zu haben. Zumindest also, ist er so eine Orientierungsfigur für Sie, oder?
Genau, also mein Großvater tatsächlich natürlich nur vermittelt über meinen Vater. Mein Vater hat mich sehr stark geprägt. In der vielleicht wenigen Zeit, die wir miteinander hatten, war mein Vater sehr präsent. Gleichzeitig war er sehr krank, das heißt, er war viel zu Hause. Hat mir immer Lieder vorgesungen, hat mir ein bestimmtes Verständnis auch von Jüdischkeit vermittelt, nämlich ein kämpferisches, keins, was so stark vielleicht folkloristisch geprägt ist, sondern eher eins der Partisanen- und Widerstandslieder. Vielleicht eine Urszene, die für mich prägend war, war, als mein Vater mich, ich glaube, ich war ungefähr 5 Jahre alt, auf jeden Fall noch nicht in der Schule, ins Haus der Wannsee-Konferenz mitgenommen hat und auf die Bilder von den Leichen und den Baggern gezeigt hat und gesagt hat, das sind unsere Verwandten und die in den Baggern, das sind ihre Nachbarn. Und ich glaube, das sind Dinge, die, und da sind wir vielleicht wieder beim Thema, wie unterschiedlich sowas wie Jüdischkeit oder gerade Jüdischkeit in Deutschland konstituiert werden kann. Das sind Dinge, die haben sich tief eingeschrieben als ein Verhältnis zwischen mir und einer Dominanzkultur, die sich ja ganz anders verhält, die ja ein ganz anderes Selbstverständnis hat als das, was mir mein Vater vermittelt hat.
Ihr Vater war Anfang der 90er für die PDS Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und wurde nach relativ kurzer Zeit aus der Fraktion geworfen, weil er verschwiegen hatte, dass er zu DDR-Zeiten IM gewesen war. Sie waren damals 5 Jahre alt. Haben Sie davon was mitbekommen? Das muss ja die Familie in ziemliche Aufregung versetzt haben, oder?
Ehrlich gesagt hatte ich zu dem Zeitpunkt andere Probleme. Meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Deswegen, ich kann nicht viel über diese politische Situation sagen, außer das, was Sie wahrscheinlich auch gelesen haben. Mein Vater ist verstorben, da haben wir diese Art Gespräche auch noch nicht miteinander geführt.
Die waren 12 Jahre alt. Sie haben vorhin schon kurz gesagt, Sie sind auf eine jüdische Schule gegangen, also erst auf die jüdische Grundschule, dann auf die jüdische Oberschule. Wessen Wunsch war denn das? Ihre Mutter, Ihr Vater, wissen Sie das noch?
Klar, man muss vielleicht dazu sagen, diese jüdische Schule wurde 1993 gegründet und war die erste vollzügige jüdische Schule seit 1945 in Deutschland. Ich kam 1993 direkt auch auf die Schule. Das war der Wunsch natürlich vor allem meines Vaters. Meine Mutter fand es auch eine gute Idee. Es gab eine extra Küche, kein geliefertes Schulessen. Es gab zusätzlich Religions- und Hebräischunterricht. Und das war, glaube ich, insgesamt eine ganz gute Situation. Und es war für eine Privatschule, glaube ich, sehr günstig in dieser Zeit. Interessant an dieser Schule ist, dass sie nur möglich wurde durch besagte sowjetische Einwanderung von Juden und Jüdinnen und dass die Schule eine Art Resozialisationsinstanz in Bezug auf Jüdischkeit und jüdische Religion und jüdische Rituale war für ganz, ganz viele Kinder, aber eben auch für ihre Eltern, sodass eine Art Feedback stattfand, auch zwischen mir und meinem Vater, wo ich Dinge in der Schule lernte, er sich Dinge selber wieder aneignete. Die Kinder kommunistischer jüdischer Eltern fingen in den 80er Jahren an, sich wieder mit der Religion zu beschäftigen und dadurch so eine Art Wechselbeziehung stattfand, in der Jüdischkeit nach Hause und von zu Hause Jüdischkeit wieder in die Schule gebracht wurde.
Die Schule lag und liegt ja in Berlin-Mitte. Im Grunde genommen, wenn man so will, eine Wiederneugründung. Die ist schon im 19. Jahrhundert gegründet worden, dann unter den Nazis natürlich geschlossen worden. Und das Interessante finde ich ja auch, es war eine Schule für Ost und West. Deswegen der Standort in Mitte vielleicht ja auch ganz richtig. Gab es damals eigentlich auch schon Polizei vor der Schule?
Oh ja, die gab es immer. Immer Polizei und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ganz von Anfang an nochmal extra Bodyguards, die größtenteils aus Israel kamen. Wir waren immer doppelt beschützt. Was ich im Nachhinein mir nochmal klarer oder merkwürdiger vorkommt, ist, dass wir in den ersten Jahren auf einem ehemaligen jüdischen Friedhof unsere Pausen verbracht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild dafür, was es bedeutet hat, noch in den 90er Jahren sowas wie jüdische Lebendigkeit in Deutschland neu zu entwickeln oder neu zu denken, nämlich das vielfache Spielen der Kinder auf den Friedhöfen.
Ich hatte eine andere Assoziation, weil diese ganzen Umstände, die Sie jetzt gerade geschildert haben, kann ich mir vorstellen, ja bei Ihnen auch zu dem Gefühl geführt haben, dass Sie irgendwie anders sind, was Besonderes sind. Nicht an der Schule, aber außerhalb der Schule, dass das schon eine besondere Schule war und ist. Und weil Sie sich ja später so viel auch mit der Vielfalt und den verschiedenen Identitäten und damit auch mit Verschiedenheit beschäftigen, das liegt da vielleicht auch eine der Wurzeln.
Also ich glaube, eine der Dinge, die ich dann vielleicht mit einem Konzept wie Desintegration durchgearbeitet habe, ist, dass eine jüdische Schule was Besonderes war, einerseits, weil da mehrheitlich jüdisch Menschen 13 Jahre lang erzogen werden konnten, eine Situation, die mir in ihrer Besonderheit erst klar wurde, als ich dann in die Uni kam, ein mehrheitlich nicht jüdischer Raum, das weiß man ja nicht so lange, wie man auf der Schule ist, was das bedeutet. Und gleichzeitig natürlich für Journalisten und Journalistinnen, dass ein sinnvoller Ort war, wenn man kleine Judenkinder gesucht hat. Das heißt, die jüdische Schule war natürlich auch ein Ort, der vielfach umstellt und belagert war von deutschen JournalistInnen, die irgendeine jüdische Perspektive einsammeln wollten. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine, die immer wieder nach ganz bestimmten Dingen befragt wurde. Nämlich, fühlst du dich wohl in Deutschland? Hast du Verwandte in Israel? Und hast du schon mal Antisemitismus erlebt?
Was Sie gerade beschrieben haben, wird ja heute, glaube ich, im Jargon Othering genannt. Also mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich mich wohlfühle in Deutschland. Max Czollek ist den meisten als streitbarer Autor von Essays bekannt. Czollek schreibt aber auch Gedichte, hat bereits mehrere Bände veröffentlicht. Und er war vor 3 Jahren Stipendiat der Kulturakademie Tarabia in Istanbul, ausgewählt vom Goethe-Institut. Das finde ich eine interessante Station in Ihrem Leben, Herr Czollek. Wie erging es denn dem Berliner Czollek in Istanbul?
Also der Berliner Czollek war, als er nach Istanbul kam, ganz schön erschöpft und ein bisschen auch runtergerockt. Es lagen gerade 2 größere Theaterarbeiten hinter mir, der Desintegrationskongress 2016 und die radikalen jüdischen Kulturtage 2017, beide am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Und ich war wirklich sehr erschöpft, als ich in Tarabia in Istanbul ankam. Man muss vielleicht dazu sagen, Tarabia ist die ehemalige Sommerresidenz des deutschen Botschafters, liegt ein bisschen am Rand von Istanbul.
Ein prachtvolles
Gebäude mit einem großen Garten, was für Istanbul sehr ungewohnt ist. Und wenn man sagt, am Rand von Istanbul, dann wer von Ihnen schon mal Istanbul gesehen hat, der oder die weiß, bis man an den Rand dieser Stadt kommt, dauert es sehr, sehr lange. Und der Name Tarabia leitet sich ab von Therapia, Therapie. Und es war tatsächlich eine Art Therapie für mich. Die ersten Wochen habe ich auf diesen großen Siemens-Bildschirm dieser Residenz, die natürlich von deutschen Firmen ausgestattet ist, erstmal vor allem Tierdokus geguckt, um ein bisschen den Kopf zu leeren und zwischendurch aus dem Fenster geschaut und den Delfinen, die am Bosporus vorbei schwammen, zugewunken. Dann nach einem Monat oder so, ich hatte mir ein bisschen Arbeit mitgenommen. Die zentrale Arbeit, es waren einerseits Gedichte und die andere Arbeit, die auf dem Tisch lag, war ein Buch, was später den Titel Desintegriert euch bekam. Ein Buch, in dem es mir eigentlich darum gegangen war, die Konzepte, mit denen wir den Desintegrationskongress und die radikalen jüdischen Kulturtage gestaltet hatten, nochmal in Buchform festzuhalten, weil sich schon abzeichnete, dass dieses Konzept unterschiedliche Wege ging und von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich interpretiert wurde. Und ich dachte, gut, dann schreibe ich jetzt noch einmal auf, wie wir es gemeint hatten.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu dem Lyriker. Es gibt ein Gedicht von Ihnen, das heißt Istanbul im März. Das beginnt mit der Besetzung des Gezi-Parks und Tränengas und endet, ja, ich könnte sagen, in Flammen. Ich lese mal die letzten Zeilen vor, okay? In Istanbul leben 3 Millionen Geflüchtete. Wie weit muss ich mich davon entfernen, um sagen zu können, die Geschichte mündet im Bosporus? Für die beruhigende Gewissheit, nächstes Mal werden die Moscheen brennen, dann die Synagogen. Das war der Schluss des Gedichts Istanbul im März von Max Czollek. Man hat gleich gehört, Herr Czollek, auch Ihre Lyrik ist sehr politisch.
Ja, also die letzte Zeile ist, glaube ich, nächstes Mal werden erst die Moscheen brennen.
Ja.
Genau, also für die beruhigende Gewissheit, nächstes Mal werden erst die Moscheen brennen, dann die Synagogen. Naja, man muss vielleicht sagen, dass dieser Text im ersten Kapitel meines dritten Gedichtbandes Grenzwerte steht. Und das Kapitel heißt Inglourious Poets.
Angelehnt an Inglourious Bastards.
Angelehnt an Inglourious Bastards.
Quentin Tarantino.
Genau, ja. Und in diesem Kapitel Inglourious Poets geht es mir ganz gezielt um eine Form des Angriffs, der Wut vielleicht. Also Themen, die in meiner Wahrnehmung in der Gegenwartslyrik nicht so häufig vorkommen. Und Themen, die sich für mich auch aus einer langen Rap-Zuhörerinnenschaft, Biografie für mich ergeben. Also einfach Haltung, die ich im Rap kenne, die ich schätze, die ich für sehr befreiend halte und gleichzeitig in der Gegenwartslyrik vermisse. Darum geht es. Und wenn das lyrische Ich hier so eine Art von Aussage trifft, dann tut es das auch, weil es als ganz bestimmte Figur hier auftritt. Eine, die beruhigt ist davon, dass die zuerst die Moscheen brennen und dann die Synagogen. Das ist ja nichts, was wir sozusagen unterschreiben wollen.
Nee, so habe ich es auch nicht gelesen. Man merkt an den bestimmten Begriffen, die überhaupt auftauchen, Geflüchtete, brennende Moscheen, brennende Synagogen, dass auch da, ich glaube, Sie nennen das eine wehrhafte Poesie, die Zeitgenossenschaft natürlich mit aufscheint. Ich habe jetzt mal so rumspekuliert in der Tradition von Heine und Brecht vielleicht und mich dann natürlich auch gefragt, wann wird es ein Gedicht und wann ein Essay oder eine Streitschrift?
Oh, ich glaube, ich tue mich schwer, das jetzt auf so einer abstrakten Ebene generell zu sagen. Aber was ich beobachten kann an meinen eigenen Arbeiten ist, dass ich mir so ein Register oder eine Reihe von Registern zulege, was zwischen Wissenschaft und Doktorarbeit und Recherche, polemischen Essay, Theaterarbeiten, Lyrik und dem, was ich jetzt gerade gemeinsam mit anderen am Jüdischen Museum in Frankfurt am Main als Ausstellung konzipiere, bewegt. Und ich glaube, dass diese Formen unterschiedliche Dinge ermöglichen und für mein, nennen wir es mal, komplexes Verständnis davon, wie Gegenwart funktioniert, auch eine komplexe Verwendung der Formen sinnvoll ist.
Sie sind ja Mitglied eines Lyrik-Kollektivs, habe ich gelesen, G13. Lyriker stelle ich mir vor, die sitzen alleine am Schreibtisch und suchen die blaue Blume. Wie macht man Lyrik im Kollektiv?
Ja, ich glaube, diese Vorstellung ist für uns als Lyrik-Kollektiv zumindest tatsächlich nicht richtig. Man muss es vielleicht so sagen, Lyrik in Berlin zumindest ist eine Sache, mit der kann ich Gespräche beenden. Also wenn Leute sagen, was machst du so? Ich sage, ich bin Lyriker, dann gibt es noch genau 2 Fragen. Die erste ist, kannst du davon leben? Sage ich, nein. Die zweite ist, was für Lyrik schreibst du? Frage ich, was für Lyrik kennst du? Und dann ist das Gespräch vorbei. Das ist eine wunderbare Art, Smalltalk zu beenden, gerade bei einer Party, wenn man keine Lust hat.
Merke ich mir.
Ja, es ist wirklich ganz gut. Man muss ja auch nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Man kann ja einfach sagen, man schreibt Gedichte. Für uns damals war, glaube ich, dieses Kollektiv eine Art Schutzraum, eine Möglichkeit, sich mit Menschen zusammenzufinden und nicht rechtfertigen zu müssen, warum man diese eigenartige Tätigkeit des Gedichteschreibens vollzieht. Und in meiner Wahrnehmung, auch in meinem Umfeld, war das notwendig, weil ich niemanden kannte, der oder die Gedichte schrieb. Und es gab auch eher so eine Art Nasenrümpfen. Das war etwas Eigenartiges. Und deswegen bin ich nach wie vor sehr dankbar, dass ich mit meinen teilweise sehr nerdigen, teilweise sehr bodenständigen Freunden und Freundinnen im G13-Kollektiv zusammengekommen bin, um diese Arbeit gemeinsam zu machen, sich gegenseitig anzufeuern, gemeinsam auf Tour zu gehen. Wir haben kollektiv Texte verfasst und mittlerweile haben viele auch Einzelbände veröffentlicht.
Das jüngste Buch von Max Czollek, heute hier im Deutschlandfunk Kultur, das jüngste Buch von Max Czollek heißt Gegenwartsbewältigung. Das ist im vergangenen Jahr erschienen. Wenn man so will, auch eine Fortsetzung seiner ersten Streitschrift, Desintegriert euch. Gegenwartsbewältigung kreist auch um die Frage, wer zur deutschen Gesellschaft dazugehört, zu diesem Wir, von dem ja gerade in Corona-Zeiten viel die Rede war und auch ist. Und in der Einleitung zu diesem Buch erinnert Max Czollek an die Rede der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel im März 2020 zur Corona-Lage. Sie werden sich vielleicht erinnern, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Und dann schlägt er erstaunlich rasch für mein Verständnis einen Bogen zu Kaiser Wilhelm II. Und seiner Rede vom 4. August 1914. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Herr Czollek, die eine sagt, passen Sie auf sich und die anderen auf, herzlich und vernünftig sollen wir handeln. Und der andere fordert dazu auf, zum Schwert zu greifen und mit mir durch Not und Tod zu gehen. Ist das wirklich alles eine Soße?
Naja, also das ist jetzt wirklich, also erstens verkürzt dargestellt, wie was in der Einleitung passiert, aber auch natürlich eine polemische Wolte. Worum es mir hier geht,
ist... Ach Moment, ist, ich dachte jetzt, Sie wären der Polemiker. Sie
nee, ich sage ja, so es ist von mir eine polemische Wolte, ja, natürlich.
Genau.
Okay. Aber sozusagen der Zwischenschritt zwischen der Merkel-Rede und dieser der zweite Situation ist ja die Zustimmung zu den Maßnahmen von über, glaube ich, 95% der Deutschen im März 2020. Und da interessiert mich, warum oder auf welche Weise Zustimmung zu bestimmten Katastrophensituationen und ihren Gegenmaßnahmen vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Was mich da besonders interessiert, wir hatten ja Anfang Februar nicht nur oder Mitte Februar nicht nur den Beginn der Corona-Pandemie, sondern auch die Anschläge von Hanau und ein halbes Jahr früher von Halle, ist die Unterschiedlichkeit der Maßnahmen, die gegen bestimmte gesellschaftliche Bedrohungen unternommen werden. Und ich glaube, dass die Corona-Pandemie und die intensiven Maßnahmen, die darunter gefallen sind, nochmal deutlich machen, dass es in den Jahren davor nicht an den Mitteln und an den Möglichkeiten gemangelt hat, sondern am politischen Willen.
Sie schreiben weiter, in jenen Lockdown-Monaten 2020, ich zitiere, wurden wir alle zu KomplizInnen eines Systems, das manche Menschen verrecken lässt und andere nicht.
Das ist genau der Punkt. Das wurde auch in den Monaten danach relativ schnell klar, dass das, was als gesamtgesellschaftliche Solidarität beschworen wurde, ganz und gar nicht die gesamte Gesellschaft betraf. Dass also dieses Wir, um was es da ging, ganz klare Konturen bekam mit den zunehmenden Monaten. Das schloss zum Beispiel die Menschen in den Wurstfabriken nicht mit ein oder auf den Spargelfeldern. Aber auch nicht die Leute, die keinen deutschen Pass hatten, also außerhalb Deutschlands sich aufhielten, zum Beispiel in den geflüchteten Aufnahmeeinrichtungen an der europäischen Grenze. Und das meine ich mit Komplizinnenschaft. Und das ist, glaube ich, schon eine auch für mich erschütternde Einsicht, dass man gleichzeitig Diskriminierung erleben kann, Teil einer Familie sein kann, die Gewalt erlebt hat von Seiten einer deutschen Dominanzkultur oder Teil einer Community sein kann, die unter Gewalt leidet oder einem Mangel an Schutz und gleichzeitig geschützt werden kann von diesem deutschen Staat und damit ein Privileg besitzt gegenüber anderen, die diesen Schutz nicht genießen. Diese Komplexität, das ist so ein bisschen der Punkt, von dem aus Gegenwartsbewältigung probiert, die Gesellschaft zu ordnen und die Frage.
Wer ist da dieses Wir? Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, muss ich gestehen.
Dieses Wir konstituiert sich immer wieder neu. Das eine ist das Wir, was in der Corona-Pandemie beschworen wird, als wir müssen uns gegenseitig schützen, wir müssen solidarisch sein. Und gleichzeitig ist das Wir eins, was immer wieder klare Konturen bekommt durch die Art und Weise, wie Maßnahmen nur für bestimmte Menschen gelten. Es ist ein anderes Wir zum Beispiel, was sagt, endlich dürfen wir wieder und dann die Deutschlandfahne rausholt und sich erleichtert fühlt. Wir sehen, dass dieses Wir immer wieder neue Konturen bekommt und nur vermeintlich universell ist.
Ja, okay, aber ich finde es ehrlich gesagt noch ein bisschen polemische Wolte, haben Sie gesagt, in dem Fall eine billige Polemik, wenn ich in diesem März 2020 eine Maske aufgesetzt habe, um einkaufen zu gehen und zu Hause geblieben bin, finde ich nicht, dass ich damit zu einer Komplizin eines Systems geworden bin, das manche Menschen verrecken lässt und manche nicht. Das bin ich dann im Grunde genommen jeden Tag. Und Sie auch. Oder ja, jede Minute, weil wir nicht gerade jetzt dagegen protestieren, dass Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze erfrieren.
Die Frage, die mich umtreibt, ist, warum wir für manche Menschen glauben, die Maske aufsetzen zu müssen und für andere Leute glauben, das geht uns nichts an. Und ich glaube, das ist eine Sache, die jeder persönlich für sich selber entscheiden kann. Ne? Sie haben die Entscheidung getroffen, die Maske aufzusetzen, weil es für Sie sinnvoll war, andere Menschen zu schützen. Und in anderen Situationen entscheiden Sie, das ist nicht primär Ihr Problem.
Das ist das alte Gesetz der Nähe.
Möglich. Ich glaube, das Gesetz der Nähe gilt halt nicht nur geografisch, also dass wir ein Lineal rausholen und gucken, wie weit sind die Leute weg, sondern schon auch in Bezug auf die Unterscheidungslinien, die in dieser Gesellschaft existieren. Menschen, die in Berufen arbeiten, die sich stärker exponieren, sind mir im Zweifelsfall eben nicht so nah wie Menschen, die aus der gleichen gesellschaftlichen Schicht kommen. Also das ist keine harmlose Frage und keine, die sich als eine Selbstverständlichkeit herleiten lässt, sondern eine, die bereits Ausdruck der realen Hierarchiesysteme ist, die in einer Gesellschaft existieren.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, weil wir ja immer wieder bei der Vielfalt sind und auch Diskriminierungserfahrungen. Und dann landet man ja schnell bei den Identitäten, sonst gäbe es ja keine Vielfalt. Und bei der Identitätspolitik, die ich einerseits für einen großen Fortschritt halte, weil durch sie endlich diejenigen, die man sonst gar nicht wahrgenommen hat, endlich mal zu Wort kommen und auch mal gehört werden. Ob man auf sie hört, ist noch eine andere Frage. Andererseits muss ich sagen, halte ich sie inzwischen auch fast für eine Gefahr, denn wenn wir uns dann alle in unseren Identitäten und in unseren Diskriminierungserfahrungen dann so einkuscheln, also ich Frau, du schwarz, sie behindert, er schwul, kommen wir ja irgendwann zu der Frage, wie können wir es denn schaffen, eine Gesellschaft für alle, für uns alle gemeinsam zu schaffen?
Also ich stimme Ihnen völlig zu, dass Identitätspolitik ein ganz wichtiger Impuls gewesen ist in den letzten Jahrzehnten, um zu verstehen, wie wir alle sehr unterschiedliche Erfahrungen in einer Gesellschaft machen. Jetzt, glaube ich, ist die Herausforderung, wenn wir anerkennen, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen machen, zu überlegen, wie können wir gemeinsames Handeln in Anerkennung unserer Unterschiedlichkeiten denken. Das ist, glaube ich, erstmal die politische Herausforderung, die wir heute haben, auf die wir, glaube ich, auch nur gemeinsam eine Antwort geben können. Aber sie ist eine andere Frage als die nach dem Universalismus, die sagt, mach deine Unterschiedlichkeiten unsichtbar und dann können wir gemeinsam für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Dementsprechend, glaube ich, muss man Postidentitätspolitik betreiben und nicht zurückfallen auf eine Situation, die es so nie gegeben hat. Die andere Frage ist die, ob und wann eine Gesellschaft durch ihre Unterschiedlichkeit bedroht wird. Und da bin ich wirklich skeptisch, was diese...
Moment, Herr Czolik, aber das war ja gar nicht meine Frage.
Ich habe sie so verstanden.
Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe weder gesagt, dass ich denke, Universalismus, Menschenrechte haben doch schon immer für alle gegolten, wo ist euer Problem? Ich habe nur gesagt, wenn wir dabei stehen bleiben, sagen so, ich bin eine Frau und ich habe einen anderen Blick auf die Welt, Sie sind ein Mann. Okay, gut, dann lass uns doch aber trotzdem gucken, wie können wir dann zusammen eine Welt schaffen, in der du Mann, ich Frau, er schwul, sie lesbisch, auch immer, wir alle miteinander gut leben können. Das ist doch der Punkt, um den es mir geht.
Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu. Dann verstehe ich, was ist dann die Frage?
Na, die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Diskurs heraus? Also jeder stellt seine Identität in den Vordergrund und sagt so, ich spreche hier als Frau, ich spreche als Jüdin, ich spreche als behinderte Person und so weiter, dass wir nicht mehr nur aus dieser Position sprechen, sondern suchen, wie wir uns gemeinsam verständigen können.
Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist eine Zuspitzung, die so in meiner Wahrnehmung gar nicht stattfindet, wenn ich mit Menschen rede, die unterschiedliche Diskriminierungen erleben, weil ich glaube, die Frage des gemeinsamen Ziels, die ist damit ja noch gar nicht angeschnitten. Und dieses gemeinsame Ziel ist, in einer Gesellschaft zu leben, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Das ist ein Adorno-Zitat. Oder in einer Gesellschaft, in der wir alle keine Gewalt erleben. Und um das denken zu können, müssen wir verstehen, wie Menschen Gewalt erleben. Ich sehe aber nicht, und deswegen hatte ich auf diese Fragmentierung Bezug genommen, ich sehe nicht, dass dieser Bezug auf die Punkte, an denen wir jeweils Gewalt erleben, eine sozusagen Fragmentierung erzeugt, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht oder wie auch immer man das dann nennen möchte.
Nee, so war das gar nicht von mir gemeint. Das Problem ist, dass wir jetzt schon schwer überzogen haben und ich jetzt gerne noch eine halbe Stunde mit Ihnen weitersprechen würde. In Ihrem Buch sprechen Sie von Diskriminierung einerseits und andererseits von Privilegien. Sie argumentieren ja, jeder von uns hat in irgendeiner bestimmten Hinsicht Privilegien, die wir einsetzen sollten für eben diese Gesellschaft, in der wir alle verschieden sein können.
Die wir einsetzen können. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied, dass es hier um die Frage der Absicht geht und nicht die Frage der gesellschaftlichen Position. Ich kann Diskriminierung erleben und trotzdem nicht die Absicht haben, eine bessere Gesellschaft zu bauen. Das heißt, die Frage der politischen Absicht, da können wir uns treffen oder eben nicht. Da ist die Frage der Ressourcen, die uns bestimmte Privilegien geben, zum Beispiel ein deutscher Pass, der es mir erlaubt, auf der Straße zu demonstrieren, ohne in den Knast zu gehen. Das sind Möglichkeiten, die sich mir eröffnen, auch für andere Menschen Dinge zu tun, die diese Privilegien und diese Ressourcen nicht haben.
Sich verbünden mit anderen.
Das ist der Begriff, ja.
Max Czollek, wir haben viel über Identität und Vielfalt, Diskriminierung gesprochen. Haben Sie eigentlich schon mal davon geträumt, ein anderer sein zu wollen?
Also ich würde sagen, dieser Traum danach, ein anderer zu sein, der lässt sich hervorragend in künstlerischen Strategien verwirklichen. Ich würde sagen, dass die Leute glauben, wir hätten die Arbeiten am Gorki-Theater gemacht, um der Gesellschaft etwas zu erklären, ist, glaube ich, nur die halbe Wahrheit. Für mich hat es auch einfach eine ganze Reihe von Arbeiten gebraucht, nicht mehr auf eine Bühne zu gehen und zu hoffen, dass alle im Publikum mich mögen. Und das war eine Sache, die für mich zumindest eine Weile gebraucht hat und die ein Anderswerden bedeutet hat, ähnlich wie die Frage nach dem lyrischen Ich, sowohl in meiner Lyrik als auch in den Essaybänden. Da komme ich wieder auf das Thema Form zu sprechen. Ich glaube, es ist schon auch ein Problem, dass diese Essaybände gelesen worden sind wie Policy Papers, also so, als hätte ich da eine Art Rezept aufgeschrieben dafür, wie Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, dieses Rezept, das können wir tatsächlich nur zusammenfinden. Polemische Essays sind eine Form von Entertainment und sie sind eine Art von Zuspitzung, die versucht, ein grelles Licht auf eine ganz bestimmte Situation, einen ganz bestimmten Kontrast zu setzen. Und für mich sind das Orte, an denen ich in der Lage bin, vielleicht anders zu sein, wütender zu sein, rachsüchtiger zu sein, manchmal auch liebevoller und trauriger zu sein, als ich es in meinem, sagen wir mal, Alltag sein kann.
Ich danke für das Gespräch, Max Czollek.
Ich danke Ihnen.